Nordisland, kurz nach Weihnachten. Die Nächte liegen schwer über der Lava und der Schnee glitzert wie Glas, als hätte jemand Licht in die Flocken gelegt. Zwischen den schwarzen Türmen von Dimmuborgir zieht ein leiser Wind, der in den Felsspalten klingt wie ein fernes Murmeln. Nicht laut genug, um Worte zu formen, aber nah genug, um das Gefühl zu hinterlassen, man sei nicht allein. Es ist ein Ort, der sich nicht anfühlt, als wäre er von dieser Welt. Ein Labyrinth aus erstarrten Wellen, gewölbten Kammern und dunklen Spitzen, die sich wie Mauern erheben. Im Winter wirkt es, als hätte der Frost ein altes Königreich freigelegt, das nur in der Kälte existieren darf. Die Einheimischen sagen, hier sei die Grenze dünn zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir lieber nur erzählen. In manchen Nächten sieht man über dem Lavafeld ein Glimmen, ein stilles, rötliches Leuchten, das im Schnee tanzt wie der Atem eines schlafenden Tieres. Die Alten nennen es Jola Eltür, das Weihnachtsfeuer. Früher glaubte man, es gehöre Wesen, die nicht zum Fest der Freude kamen, sondern zu den langen Nächten davor. Und wer einmal in Dimmuborgir stand, wenn der Wind durch die Grotten streicht und die Dunkelheit sich anfühlt wie ein eigener Körper, versteht, warum diese Geschichten geblieben sind. Willkommen bei Radio Obscura.
Radio Obscura. Mystery Christmas.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was geblieben ist. Mein Name ist Svea.
Ich bin Tim.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns in Islands Mystik. Heute ist ja unsere erste Weihnachtsfolge, passend zur weihnachtlichen Stimmung. Habe ich mich gefragt, kannst du dich an Orte aus deiner Kindheit oder Jugend erinnern, die du besonders spannend oder mystisch fandest, als sie dann in Schnee gehüllt waren? Beziehungsweise du kommst ja aus Leipzig. War dort überhaupt im Winter viel Schnee?
Wenn ich an meine Grundschulzeit oder die frühen Jahre am Gymnasium erinnere, wenn man morgens im Winter im Schnee vor die Tür geht. Und ich habe das Gefühl, heutzutage, viele Laternen sind ja mehr so ein weißlich-helles Licht irgendwie. Aber in meiner Erinnerung an Winter war das immer so dieses dunkel-orange Licht. Und wenn dann da so der Schnee so langsam fällt und du hast am Rand so den geräumten Schnee von der Straße, hast du so Schneehäufchen. Und dann liegt dann so ein Pulverschnee so auf der Straße, also der neue Schnee da kommt, wo man dann so sieht, ist eine Fahrradspur drin, eine Schlittenspur drin, Fußspuren. Und obwohl es ja schon irgendwie 8 Uhr morgens war, hat das immer keine gruselige Mystik, aber so eine faszinierende Mystik. Einfach dieses, es fühlt sich nach Weihnachten an einfach. Ne? Wenn du in das orange, warme Licht, in die Kälte trittst, es knarzt so schön unter den Schuhen. Das fand ich immer schön. Deswegen bin ich auch zum Beispiel dieses Jahr überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Jetzt haben wir den ersten Advent, an dem wir aufnehmen. Also wenn ihr die Folge hört, ist der 2. Dezember, aber vor 2 Tagen haben wir aufgenommen. Und wir hatten jetzt dieses Wochenende teilweise 10, 11 Grad draußen. Ne? Und das hatten wir auch im August an manchen Tagen, wird gesagt. Ne? Also es ist schwer, dann so in diese schöne Stimmung zu kommen. Und ich dekoriere ja auch nicht zu Hause, weil ich auch keinen Platz habe, um mir Sachen hinzustellen. Das trägt auch noch mit dazu bei. Ne? Und wenn du dann quasi im Pulli mal kurz zum Müll rausbringen gehen kannst, dann geht da schon ein bisschen Stimmung verloren und damit auch so ein bisschen Mystik des Weihnachtsfestes an sich, auch wenn es bei uns eben kein christliches Weihnachten war, sondern wir haben einen random Grund, uns gegenseitig Sachen zu schenken und ein Mann in Rot kommt vorbei. Und das fühlt sich mystischer oder cooler an, wenn Schnee liegt und man vielleicht auch noch ein bisschen dran glaubt als Kind, dass es einen Weihnachtsmann gibt.
Ja, voll. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen der Gegenpart. Ich bin ja schon eher in einer ländlichen Region und auch mit viel Schnee aufgewachsen. Trotzdem, dass meine Jugend ein bisschen später stattgefunden hat als deine. Und ich glaube, das liebe ich schon sehr an Weihnachten, also oder beziehungsweise am Winter, auch wenn der Winter immer sehr unbeliebt irgendwie im gesellschaftlichen deutschen Munde ist. ich fand das schon immer sehr schön. Also vor allem halt so Weihnachts- oder wie sag ich mal Weihnachts- vor allem halt so Winterspaziergänge durch den Wald und so mit schönem Schnee, das ist schon, hat dann nochmal eine andere Ruhe einfach, ne? Ich finde auch, Schnee schluckt ja so viele Geräusche. Und wie gesagt, bei uns war es jetzt nicht irgendwie dauerhaft laut oder so, aber einfach diese, dadurch diese Ruhe und die Geräusche des Schnees unter den Schuhen, das bringt schon eine andere Stimmung mit sich, ne? Und das, finde ich, ist schon eine Art von Mystik, die nicht unbedingt bedrohlich ist. Ja, war auf jeden Fall besonders einprägsam, diese Art von Stimmung, ne?
Also Mystik muss ja nicht per se negativ sein. Wir haben zusammen eine Doku geschaut über Island vor kurzem in Vorbereitung auf unsere Weihnachtsfolgen. Wer die auch schauen möchte, unbezahlte Werbung, ZDF Mediathek, einfach mal nach Island suchen. Und wir dachten, dann geht es so ein bisschen um das, was wir heute besprechen wollen, Demoburgia. Nein, es ging eher um ja, so die Christianisierung des Landes und sowas und wie sich dieses Land trotzdem seine Feen und Trolle und Mystik bewahren konnte, trotz der Christianisierung. Und da sind dann auch immer ganz viele Szenen in diesen mystischen Landschaften, über die wir ja heute auch dann auch sprechen werden. Steht ja auch schon im Titel, das Winterreich der Unruhigen. Ich bin sehr gespannt, was du dann dazu erzählen wirst. Und so finde ich dann immer toll. Das muss ja nicht immer böse sein. Das haben wir dann in 2 Wochen in der nächsten Weihnachtsfolge, wenn es Weihnachten böse wird. Aber schau mal, vielleicht wird es ja auch in Island böse. Also,
es bleibt spannend.
Hau mal raus. Okay.
Es gibt Landschaften, die sich nicht anfühlen, als hätte die Natur sie einfach nur geformt. Orte, die nicht zufällig entstanden zu sein scheinen, sondern eher, als hätte sich etwas Altes einen Weg an die Oberfläche gebahnt. Demoburgir gehört zu diesen Orten. Wer zum ersten Mal über den Pfad zwischen den dunklen Felswänden geht, spürt sofort, dass dieses Lavafeld nicht so wirkt wie andere. Es erhebt sich nicht, es wartet. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man die Zeit ein Stück zurückdrehen. Rund 2300 Jahre. Damals brach der Vulkan Trengslaburgir aus, Teil eines größeren, hochaktiven Systems im Norden Islands. Die Eruption war nicht außergewöhnlich stark, aber sie schuf etwas, das fast wie ein geologischer Unfall wirkt. Eine Art Lavasee, der langsam abkühlte, während darunter weiterhin Gasblasen explodierten. Die Oberfläche wurde fest, während der Kern darunter noch flüssig war. Als der Lavasee schließlich einbrach, entstanden Hohlräume, Säulen, Tunnel und Silhouetten, die an Mauern und Ruinen erinnern. Wenn man heute durch Demoburgir geht, sieht man diese Strukturen überall. Felsbögen, die wie Tore aussehen, wuchtige, zylindrische Türme, zerklüftete Wände, die wirken, als wären sie bewusst errichtet worden. Viele BesucherInnen sprechen davon, dass sie das Gefühl hätten, durch die Überreste einer Burg zu laufen. Dieses Gefühl ist so verbreitet, dass der Name Demoburgir, die dunklen Burgen, nicht wie ein Märchen klingt, sondern wie eine nüchterne Beschreibung. Doch so außergewöhnlich die Formationen sind, das ist nicht der Grund, warum Demoburgir sich anders anfühlt. Der Ort hat eine Akustik, die schwer zu erklären ist. Zwischen den Höhlen und Schluchten entstehen unregelmäßige Echos, die sich bewegen, obwohl die Luft stillsteht. Schritte klingen weiter weg, als sie sind. Der eigene Atem hallt in manchen Felskammern zurück, als würde jemand neben einem stehen. Und im Winter, wenn der Frost sich über die Lava legt, zieht ein dünner Wind durch bestimmte Öffnungen, der ein tiefes, dumpfes Summen erzeugt. Die Einheimischen sagten früher, das seien Stimmen, nicht laut, nicht deutlich, aber vorhanden. Solche Wahrnehmungen prägen das Verhältnis einer Region zu ihrem Land. Island ist voller rauer Landschaften, aber Demoburgir hat eine besondere Stellung. Von frühen Siedlern wurde der Ort gemieden. Nicht, weil er gefährlich gewesen wäre, sondern weil man glaubte, dort seien Wesen unterwegs, die nicht gestört werden sollten. Spätere Schriften sprechen von einem Ort der Übergänge. Eine Schwelle, an der die Welt stiller wird und zugleich größer. Diese Wahrnehmung veränderte sich über Jahrhunderte kaum, auch wenn die Erklärung wechselte. Für die ersten christlichen Missionare war Demoburgir ein Sinnbild der Hölle, ein Abbild von Chaos und Strafe. Man erzählte sich, Hier habe die Erde Risse bekommen und durch diese Risse stiegen jene Kräfte auf, vor denen man sich schützen müsse. Für die Menschen, die dort lebten, war es dagegen ein Platz, an dem die Welt dünner wirkte. Weniger eine Bedrohung als eine Mahnung, achtsam zu sein. Und dann kommt der Winter. Im Norden Islands bedeutet Winter nicht einfach Kälte. Es bedeutet Dunkelheit, lange Nächte und Geräusche, die man nicht zuordnen kann. Der Schnee legt sich wie ein Schalldämpfer über das Land und die wenigen Geräusche, die bleiben, knirschender Frost, ein Windstoß in einer Felsrinne, der ferne Ruf eines Vogels, wirken verstärkt. Dimmuborgir verändert sich in dieser Jahreszeit auf eine Weise, die schwer zu beschreiben ist. Die schwarzen Türme ragen aus einer weißen Fläche wie Relikte aus der Zeit vor dem Licht. Der Atem steigt in dünnen Schwaden auf und verliert sich sofort in der Stille. Selbst tagsüber wirkt das Licht gedämpft. Wenn man dort steht, versteht man, warum die Menschen Geschichten brauchten, um diesen Ort einzuordnen. Eine rein geologische Erklärung beschreibt die Form, aber nicht das Gefühl. Und genau hier beginnt die Folklore, die den Ort später berühmt gemacht hat. Die Legenden, die nicht aus dem Nichts entstanden, sondern aus dieser Landschaft selbst. Die ältesten Geschichten über Dimmuborgir sind keine fröhlichen Erzählungen. Sie sprechen von Wesen, die sich im Winter bewegen, wenn die Nächte am längsten sind und das Land in Grau und Schwarz verschwindet. Man glaubte früher, dass hier die Eingangspunkte zu verborgenen Reichen liegen. Orten, die nicht für Menschen bestimmt waren. Manche Erzählungen beschreiben Tore, die sich nur im tiefen Winter öffnen, wenn die Kälte so dicht ist, dass selbst der Klang schwer wird. Interessant ist, dass viele dieser Beschreibungen nicht von etwas Bedrohlichem sprechen, sondern von etwas Unruhigem. Nicht böse, nicht teuflisch, sondern ratlos, ständig in Bewegung, als wäre die Landschaft selbst lebendig. In späteren Jahrhunderten übernahmen diese Geschichten andere Rollen, erhielten Namen und Figuren, aber ihr Ursprung liegt in diesem Gefühl. Dimmuborgir ist ein Ort, an dem sich etwas regt, auch wenn man es nicht sieht. Und genau deshalb wurde er zu einem Schauplatz der winterlichen Legenden Islands. Die bekanntesten davon, die Jólasveina bzw. Jules, ihrer Mutter Grüla und all die Figuren, die man aus modernen Darstellungen kennt, kamen erst viel später. Doch die Grundlage für ihre Geschichten lag bereits da. Ein Ort, der sich nicht erklären ließ, aber immer wieder Menschen dazu brachte, es zu versuchen. Wenn man heute durch Dimmuborgir geht, sieht man überall kleine Schilder mit Namen wie die Kirche, der Hochsitz, der dunkle Thron. Es sind touristische Hinweise, aber sie greifen etwas auf, das lange vor dem Tourismus da war. Das Bedürfnis, diesen Felsformationen Bedeutung zu geben. Wer diese Namen erfand, tat das nicht aus Willkür, sondern weil die Formen selbst Geschichten anbieten. Eine Höhle, die wie ein Torbogen aussieht, fordert fast dazu auf, als Eingang bezeichnet zu werden. Ein Fels, der aussieht wie ein Sitz, wird zur Plattform. Ein hoher, spitzer Turm wird zu einer Wachtburg. Die Landschaft lädt dazu ein, sie wie eine Architektur zu lesen. Und je länger man bleibt, desto stärker hat man den Eindruck, dass die Architektur einen zurückließ. Für die Menschen, die dort leben, war der Winter immer eine ernste Zeit. Nahrung war knapp, Reisen gefährlich und die Dunkelheit brachte Unruhe mit sich. Geschichten halfen, diese Unruhe zu bändigen. Nicht, indem sie sie vertrieben, sondern indem sie ihr Form gaben. Und Dimmuborgir war einer jener Orte, an denen solche Geschichten nicht wie Fremdkörper wirken. Sie passen sich ein, als wären sie schon immer ein Teil der Felsstrukturen gewesen. So beginnt die Geschichte dieses Ortes nicht mit Monstern oder Märchenfiguren, sondern mit einer Landschaft, die sich selbst schon wie ein Mythos anfühlt. Und genau deshalb wurde Dimmuborgir zum Winterreich der Unruhigen. Lange bevor jemand wagte, ihren Namen laut auszusprechen. Wenn man über Island spricht, denkt man oft zuerst an das Licht. Lange Sommertage, klare Luft, die sich anfühlt wie Glas und ein Himmel, der sich nicht entscheiden kann, ob er Wolken oder Farbe sein will. Aber Island hat eine zweite Seite. Eine, die nicht leuchtet, sondern knistert. Die sich im Winter zeigt, wenn die Nächte lang werden und sich die Stille über die Ebenen legt wie ein schwerer Mantel. In dieser Zeit kommen die Geschichten hervor, die das Land über Jahrhunderte begleitet haben. Und die älteste von ihnen gehört zu einer Gestalt, die man nicht mit Weihnachten verbinden würde. Zumindest nicht, wenn man das Fest mit Kerzen, Zimt und Vorfreude verbindet. Ihr Name ist Grüla. Der Name klingt genauso, wie sie in den alten Sagen beschrieben wird. Scharf, dunkel, ein Wort, das man eher ausspuckt als ausspricht. Grüla ist keine Märchenfigur. Sie ist ein Kobold, keine Hexe im klassischen Sinn und auch nicht der isländische Krampus. Sie ist etwas Älteres. Etwas, das sich nicht eindeutig zuordnen lässt. Weder geografisch noch moralisch. Die frühesten Erwähnungen von Grüla finden sich in mittelalterlichen Texten aus dem 13. Jahrhundert. Damals war sie noch keine Wintergestalt, sondern eine Landplage. Ein unruhiges Wesen, das in den Bergen hauste und nur dann hinabstieg, wenn die Menschen besonders schlechte Zeiten durchmachten. Sie galt als Verkörperung von Hunger und Not. Fast wie eine personifizierte Erinnerung daran, dass ein langer Winter mehr bedeutet als Kälte. Er bedeutet Knappheit. Und Knappheit erzeugte im Mittelalter immer Angst. Die Texte beschreiben Grüla als riesig, zottelig und unberechenbar. Mal hat sie einen Kessel, selten ein Gesicht. Dass sie als Frau bezeichnet wird, hat weniger mit ihrem Körper zu tun und mehr mit ihrer Funktion. Grüla ist die Mutter der Warnung. Diejenige, die man ruft, wenn Kinder unruhig oder ungehorsam waren. Ein Wesen, das man nicht beschwor, sondern benutzte. Als pädagogisches Werkzeug in einer Zeit, in der harte Winter mehr Leben kosteten als jede Krankheit. Es ist bemerkenswert, dass Grüla in den ersten Jahrhunderten ihrer Überlieferung nicht an Weihnachten gebunden ist. Die Verknüpfung kommt später, als christliche Tradition und heidnische Vorstellungen langsam ineinander griffen. Weihnachten war damals nicht die Zeit der Lichter und Lieder. Es war eine Schwelle, ein Punkt, an dem die Tage wieder länger werden, aber die Kälte noch bleibt. Ein Moment zwischen Dunkelheit und Hoffnung. Und in genau dieser Zwischenzeit fand Grüla ihren Platz. Die Verknüpfung von Grüla und Weihnachten beginnt im 17. Jahrhundert. Relativ spät, wenn man bedenkt, wie alt ihre Figur ist. In dieser Zeit taucht sie in Hausregeln und Kirchenanweisungen auf, in denen Eltern davor gewarnt werden, ihre Kinder mit Schreckgestalten wie Grüla zu disziplinieren. Das heißt, das Konzept war so verbreitet, dass man es offiziell eindämmen wollte. Und genau daraus kann man Rückschlüsse ziehen. Grüla war bereits eine kulturelle Macht. Eine, die man fürchtete, aber auch brauchte. Als der Zusammenhang mit Weihnachten stärker wurde, verselbstständigte sich die Figur. Sie erhielt Eigenschaften, die besser in das Jahresende passten. Eine riesige Gestalt, die durch die Schneedecke stampft. Ein kreischender Atem, der sich über die Höfe legt. Ein Sack, in dem sie unartige Kinder fortträgt. Das Motiv ähnelt dem Krampus und den Perchten, aber es funktioniert anders. Während der Krampus als Diener der Heiligen agiert, ist Grüla niemandes Helferin. Sie gehört niemandem. Sie ist nicht eingebunden in einen moralischen Dualismus. Sie nimmt, was sie will. Später, viel später, bekam sie eine Familie. Einen Ehemann, der in den Sagen nie besonders kompetent wirkt. Und 13 Söhne, die heute als Jewel-Lads bekannt sind. Doch in den frühen Versionen der Geschichten hat Grüla ihre Söhne nicht im Arm, sondern im Griff. Sie sind Anhängsel, keine Protagonisten. Unruhige Jungen, die in ihren eigenen kleinen Streichen verloren gehen, während Grüla selbst die eigentliche Gefahr bleibt. Zur erweiterten Familie gehört in manchen Überlieferungen auch eine Gestalt, die außerhalb Islands oft vergessen wird. Jola Kötterin, die Weihnachtskatze. Eine riesige, dunkle Kreatur, die im Winter durch die Schneedecke streifte und angeblich diejenigen verschlang, die bis Weihnachten keine neuen Kleidungsstücke bekommen hatten. Das klingt heute fast wie ein makaberer Scherz, doch dahinter steckt eine sehr praktische Logik. Warme Kleidung war überlebenswichtig. Wer ohne sie in den härtesten Wochen des Jahres ging, war gefährdet. Jola Kötterin erinnert daran. Nicht als Monster, sondern als Warnung vor Nachlässigkeit in einer Zeit, in der ein Fehler schnell teuer wurde. Moderne Darstellungen der Jewel-Lads, die freundlichen, manchmal albernen Charaktere mit weiten Augen und roter Kleidung, sind das Ergebnis einer Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Island wollte kinderfreundlicher werden. Die offizielle Weihnachtskultur sollte näher an die skandinavischen Nachbarn rücken. Also machte man die Söhne komisch. Und Krüller, die konnte man nicht wirklich entschärfen. Also ließ man sie irgendwann mehr im Hintergrund wirken. Doch ihre ursprüngliche Bedeutung blieb erhalten. Krüller steht nicht für Strafe, sie steht für Konsequenz, für die Härte des Winters, für die Tatsache, dass unachtsames Verhalten Leben kosten konnte. Sie war eine Warnung, geboren aus der Landschaft selbst. Und sie funktionierte, weil die Menschen nicht einfach nur an sie glaubten, sie sahen ihre Spuren überall. Im Pfeifen des Windes, im Knacken der gefrorenen Äste, im Heulen der Stürme, die über die Weiten zogen. Die Moburgie wurde erst später mit ihr verknüpft. Aber wenn man den Ort kennt, wirkt die Verbindung selbstverständlich. Die Felsformationen sind so hoch, dass die Schneeverwehung an manchen Stellen ganze Kammern füllen. In anderen ragen dunkle Wände aus dem Weiß wie monströse Rippen. Wenn man sich dort bewegt, wirkt es, als liefe man durch den Innenraum eines Tieres oder eines Wesens, das schläft und nur darauf wartet, aufzuwachen. In der Volksüberlieferung wurde Dimmoburgir zu Grillers Wohnort, weil es das einzige Gebiet der Region war, das gleichzeitig bedrohlich und strukturiert wirkte. Als wären dort Gänge, die man nicht betreten sollte. Als hätte dort jemand Territorien markiert. Spezifische Felsformationen bekamen Namen, die direkt mit ihr verbunden waren. Grillers Höhle, Grillers Kessel, der Felsen, an dem sie angeblich lauscht. Viele dieser Bezeichnungen sind im Laufe der Zeit verschwunden. Aber sie tauchen in alten Reiseberichten und mündlichen Überlieferungen immer wieder auf. Interessant ist, dass Griller im Gegensatz zu vielen anderen Wintergestalten nicht als böse beschrieben wird. Sie macht keine Freude, aber sie funktioniert. Sie ist das Echo einer Zeit, in der der Winter unberechenbar war und das Überleben oft am Verhalten der Gemeinschaft hing. Kinder mussten vorsichtig sein. Erwachsene mussten vorbereitet sein. Griller war die Geschichte, die man erzählte, um diese Vorsicht zu verankern. Als Weihnachten später heller, freundlicher und familiärer wurde, blieb Griller bestehen wie ein Schatten am Rand des Feuers. Man konnte sie ignorieren, aber nie ganz loswerden. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie in Island nie vollständig zu einer reinen Märchenfigur geworden ist. Sie steht noch immer für etwas Echtes. Für eine Art Winterlogik, die älter ist als jede christliche Tradition. Wenn der Wind durch Dimmoburgir fährt und die Schneeflocken im Licht der Stirnlampen tanzen, sieht man sie nicht. Aber man versteht plötzlich, warum Generationen von Menschen geglaubt haben, dass dort etwas im Dunkeln wartet. Kein Monster, keine Hexe, sondern die Erinnerung daran, dass der Winter ein Gegner sein kann. Und dass Geschichten manchmal die einzige Möglichkeit sind, mit diesem Gegner zu verhandeln. Wenn man durch Dimmoburgir geht, fällt irgendwann auf, dass dieser Ort zwei Versionen von sich trägt. Die sichtbare und die erzählte. Die sichtbare ist klar. Sie besteht aus Felsen, Lava und Schnee. Sie ist kühl, rau und logisch. Die erzählte Version dagegen ist durchlässiger. Sie verläuft zwischen den Spalten, klebt an den Felsbögen und taucht auf, sobald die Nacht sich auf die Ebene legt. Und das Besondere ist, beide Versionen überlappen sich so selbstverständlich, dass man kaum sagen kann, wo die eine endet und die andere beginnt. In isländischen Quellen taucht Dimmoburgir nicht als Einzelfänomen auf. Es ist kein Ort, der plötzlich isoliert vom Schauplatz von Geschichten wurde. Eher ist er ein Teil eines größeren Musters. Landschaften, die nicht eindeutig sind, wurden in Erzählungen zu Grenzräumen. Und Dimmoburgir ist in dieser Kategorie einer der wichtigsten. Die frühen Siedler sahen in diesen Formationen nicht einfach Stein, sie sahen Strukturen. Und Strukturen bedeuten in einer Mythologie nie nur Form, sie bedeuten Möglichkeit. Einige der ältesten Hinweise darauf findet man in lokalen Überlieferungen, die den Ort als Statuhina Okuny beschreiben, als Ort der Unbekannten. Damit war nicht gemeint, dass dort Menschen verschwanden oder dass Wesen gesichtet wurden. Es ging vielmehr um das Gefühl, dass die Felsen wie etwas wirken, das absichtlich angelegt wurde. Nicht von Menschenhand, aber mit einer Art geometrischer Intention. Als wollten sie Wege führen, die man besser nicht geht. Diese Wahrnehmung spiegelt sich auch in den Namen der Formationen wider, die über Jahrhunderte vergeben wurden. Viele davon standen nie offiziell auf Karten, sondern existieren nur in der Sprache der Bewohner. Die Wache, der Eingang, der Thron, der Gang der Unruhigen. Es waren keine märchenhaften Titel, sondern nüchterne Beschreibungen. Menschen in schweren Wintern benennen Dinge selten poetisch. Sie benennen sie funktional. Und funktional bedeutet hier, das sieht aus wie ein Tor. Das wirkt wie ein Platz, an dem man beobachtet wird. Das klingt, wenn der Wind durchweht, wie ein Schritt hinter dem eigenen. All diese Elemente formten die Grundlage für die späteren Geschichten über die Winterwesen. Doch während Griller als Figur von außen kam, aus der breiten Folklore des Landes, wurde Demoburgie zu ihrem Zuhause, weil es ihrer Erzählung eine Bühne gab, die intuitiv nachvollziehbar war. In den Quellen des 18. und 19. Jahrhunderts tauchen immer wieder Hinweise auf, dass Griller und ihre Söhne jenseits der schwarzen Mauern wohnen würden. Manche Autoren sprechen von Höhlen, die so tief reichen, dass sie im Sommer nicht zu betreten sind. Aber erwähnen Kessel aus Stein, in denen Schnee sich im Winter sammelt und im Frühling nur langsam weicht. Nichts davon ist wörtlich zu nehmen, aber es folgt einem Muster. Dimmoburgir wurde zu einem Ort, an dem man sich die Unruhe des Winters erklären konnte. Wo sonst hätte Kröller wohnen sollen? Wo sonst hätten die 13 Brüder die Wege beginnen können? In einer Graslandschaft ohne Akustik, ohne Schatten, ohne Verstecke? Die Geschichten brauchten ein Terrain, das glaubwürdig war. Und Dimmoburgir war das Glaubwürdigste, das Island zu bieten hatte. Dabei ist interessant, dass die isländische Folklore nicht versucht hat, den Ort zu domestizieren. Es gibt Legenden, die erklärt werden sollen, aber keine, die Dimmoburgir entschärft. Viele Kulturen neigen dazu, unheimliche Orte zu heiligen oder zu segnen, um ihnen Bedrohung zu nehmen. In Island geschah das nicht. Man erzählte Geschichten darüber, aber man versuchte nicht, sie zu glätten. Vielleicht liegt das daran, dass das Land selbst so viel rauer ist, als die meisten sagen. Oder daran, dass man sich dem Winter nicht durch Ritual entziehen konnte, sondern nur durch Vorbereitung. Im späten 19. Jahrhundert, als Reisende begannen, ihre Erlebnisse ausführlicher zu dokumentieren, treten weitere Elemente hinzu. Einige berichten davon, dass sie sich in den Felsformationen verlaufen haben. Nicht, weil der Ort ein Labyrinth wäre, sondern weil die gleichförmige Dunkelheit der Wände jede Orientierung nimmt. Andere wiederum beschreiben, dass die Stille so dicht sei, dass sie wie ein Körper wirke. Man hört die eigenen Schritte nicht klar, weil der Schnee sie dämpft. Und gleichzeitig klingt jeder Ton, der nicht von einem selbst stammt, überpräsent. Es ist eine Art akustische Täuschung, die im Winter noch stärker wird. Aus solchen Eindrücken entsteht Folklore. Nicht aus Erklärungsversuchen, sondern aus Reaktionen auf Erfahrung. Und genau deshalb funktioniert Dimmoburgir als Mythosort so gut. Es ist nicht fremd genug, um unwirklich zu sein, aber auch nicht vertraut genug, um ignoriert zu werden. Er bleibt in einem Zwischenraum. Und Geschichten lieben Zwischenräume. Die spätere Verbindung zu den Julets, also den 13 Jólasveinar, hat diesen Ort noch stärker geprägt. In früheren Fassungen ihrer Legenden erscheinen die Brüder als räuberische Schatten, als Gestalten, die auf Bauernhöfen herumschleichen und nach Schwachstellen suchen. Erst im 20. Jahrhundert wurden sie zu schelmischen Figuren mit einzelnen Persönlichkeiten, Arbeitsbereichen und liebenswerten Fehlern. Doch selbst in dieser leichteren Form behalten sie den Bezug zu Dimmoburgir. Sie kommen von dort, sie gehen dorthin zurück. Und allein diese narrative Bewegung verankert den Ort jeden Winter neu in der Vorstellung der Menschen. Was Dimmoburgir besonders macht, ist jedoch nicht die Präsenz einzelner Figuren, sondern seine Rolle als Übergangsraum. Ein Ort, der in Geschichten immer wieder für das Gleiche steht, für einen Punkt, an dem die Welt dünner wird. Nicht magisch, nicht gefährlich im klassischen Sinne, sondern durchlässig. Orte wie dieser tauchen in vielen Kulturen auf. Höhlen, Schluchten, Berge. Doch in Island, mit seiner harschen Natur und seinen langen Wintern, bekommen sie eine zusätzliche Komponente. Sie werden zeitgebunden. Dimmoburgir hat im Sommer eine gewisse Rauheit, aber kaum Mystik. Im Winter dagegen verändert er fast alles. Der Nebel sammelt sich dort anders. Er hängt tiefer, zieht sich zwischen die Felsnadeln und verschluckt Konturen. Die Farben verschwinden, bis nur noch Schwarz und Weiß übrig bleibt. Der Schnee glättet die Wege, sodass man nicht mehr erkennt, ob man sich in einem bekannten Bereich befindet oder bereits weiter hineingegangen ist, als man wollte. Und die Stille. Die Stille ist vielleicht das eindrücklichste Element. Sie ist keine Abwesenheit von Geräusch, sondern eine Form von Gegenwart. Sie liegt im Raum, als würde sie warten, dass etwas hineintritt. Diese Wahrnehmungen haben in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass Dimmuborgir als einer der mystischen Orte Islands beworben wird. Touristenseiten sprechen von Energie, von Kraft, von alten Geschichten, die dort lebendig sind. Das klingt romantisch und ein Teil davon ist sicher Marketing. Doch man muss nicht esoterisch veranlagt sein, um zu verstehen, warum dieser Ort für Legenden geeignet ist. Die Landschaft schreibt ihren eigenen Prolog. Manchmal führt das zu kleinen Missverständnissen. Viele BesucherInnen glauben heute, dass Gryller und die Julets historische Figuren seien, die eindeutig in dieser Gegend verankert waren. Aber das stimmt so nicht. Sie wurden erst durch moderne Erzählungen und Illustrationen fest mit Dimmuborgir verbunden. Aber die Wahl dieser Orte war nicht willkürlich. Sie war eine intuitive Entscheidung. Die Landschaft passte, die Geschichten passten und zusammen ergaben sie eine Einheit, die heute so vertraut wirkt, dass man sie kaum noch trennen kann. Vielleicht liegt darin das Geheimnis von Dimmuborgir. Er bietet nicht einfach eine Kulisse für Legenden, er liefert die Stimmung, die sie brauchen, um zu überleben. Wenn die Nächte lang werden und die Kälte knistert, verschwimmen die Grenzen zwischen der sichtbaren und der erzählten Version dieses Ortes wieder ein Stück mehr. Genau dort beginnt jene Art von Winter, in der die alten Geschichten nicht alt wirken, sondern nur wartend. Wenn Gryller der dunkle Kern der isländischen Winterlegenden ist, dann sind ihre Söhne das Echo, das sich daraus gebildet hat. 13 Gestalten, die immer wieder auftauchen, sobald Weihnachten näher rückt. Sie kommen nicht als Geister oder Dämonen, sondern als wandernde Figuren, die das Land in einer bestimmten Reihenfolge durchqueren. Jeder von ihnen hat eine Eigenart, ein eigenes Verhalten, einen eigenen kleinen Kosmos. Und obwohl sie heute in vielen Darstellungen fröhlich, fast schon verspielt wirken, tragen sie Spuren einer Vergangenheit, die weitaus kälter war. Die Julets auf Isländisch Jólasveinar sind keine modernen Erfindungen. Die Wurzeln dieser Brüder reichen mehrere Jahrhunderte zurück und ihre Beschreibungen haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. In den frühesten Überlieferungen waren sie nicht die liebenswerten Streichespieler, als die man sie heute kennt. Sie waren unruhige Wesen, die aus abgelegenen Regionen kamen, aus Höhlen, Schluchten und tiefen Felskammern, und sie suchten nachts die Höfe der Menschen auf. Man erzählte, sie würden klopfen, rascheln und schleichen, dass man sie nicht sehen müsste, um zu spüren, dass sie da waren. Es ist kein Zufall, dass die Julets genau 13 sind. Der isländische Winter ist lang und die Nächte vor Weihnachten sind schwer. 13 Nächte, 13 Brüder, 13 kleine Prüfungen, die sich über die dunkelste Zeit des Jahres legen. In älteren Beschreibungen stehen sie oft für die letzten, härtesten Tage des Winters, bevor der Wendepunkt kommt. Ihre Reihenfolge ist festgelegt und jede Figur hat ihren eigenen Tag, an dem sie ankommt und an dem sie wieder verschwindet. Diese Struktur gab den Geschichten einen Rhythmus und Rhythmus ist in langen Wintern eine Art Trost. Doch wer sind diese 13 Brüder? Ihre Namen erzählen viel über ihren Ursprung. Sie heißen auf Deutsch zum Beispiel Fleischkraller, Türschlitzer, Schnüffler, Fensterglotzer oder Knirps. Viele dieser Namen wirken heute fast humorvoll, aber sie spiegeln eine Lebensweise wider, in der Nahrung knapp war und selbst kleine Verluste Bedeutung hatten. Ein Topf, der leer gekratzt wurde, eine Wurst, die vom Fenstersims verschwand, ein Löffel, der plötzlich fehlte. Es waren keine großen Katastrophen, aber im Winter waren sie spürbar. Und so wurden aus diesen alltäglichen Sorgen Figuren, die man für sie verantwortlich machte. In Island war es lange Tradition, die Ankunft der Julets zu markieren. Am ersten der 13 Tage vor Weihnachten stellte man Stiefel oder Schuhe bereit, um kleine Geschenke zu erhalten. Oder in früherer Zeit eine Kartoffel, wenn man sich im Jahr gut verhalten hatte. Kinder beobachteten aufmerksam, welcher der Brüder in dieser Nacht vorbeikommen würde. Die bekanntesten Reihenfolgen gehen auf das 19. Jahrhundert zurück, aber sie wurden erst im 20. Jahrhundert stabilisiert, als Island begann, seine Wintertradition stärker zu dokumentieren. Die modernste, heute weltweit bekannte Darstellung der Julettes geht allerdings auf das Jahr 1932 zurück. Damals veröffentlichte der isländische Dichter Johannes Jurkötlum ein Gedichtbuch mit dem Titel Julin Koma, Weihnachten kommt. In diesem Buch beschreibt er die 13 Brüder ausführlich, benennt sie, gibt ihnen Charaktereigenschaften und kleine, manchmal liebevolle Marotten. Diese Version wurde so populär, dass sie sich fast vollständig durchsetzte. Sie ist Grundlage für die Julettes, die man heute auf Postkarten, in Museen und in den Straßen von Reykjavik sieht. Doch so fröhlich sie in dieser modernen Fassung wirken, tragen die Julettes in ihrem Kern noch Spuren ihrer früheren Bedeutung. Einige von ihnen schleichen, andere spähen durch Türen. Manche beobachten, ob Speisen unbewacht sind. Ihre Gesten erinnern an Zeiten, in denen Haushalte durchlässig waren, Menschen mit wenig auskommen mussten und nächtliche Geräusche nicht immer klar zugeordnet werden konnten. Die Brüder sind, trotz ihrer heutigen Freundlichkeit, Nachfahren eines kollektiven Gefühls, dass der Winter ein Besucher ist, der sich nicht ankündigt, aber auch nicht ignoriert werden kann. Ihre Verbindung zu Dimmoburgir ist eine jüngere Entwicklung, aber eine, die so gut funktioniert, dass sie sich festgesetzt hat. In vielen modernen Erzählungen leben die Julettes mit Gryller in einer Höhle mitten im Lavafeld. Diese Höhle existiert geologisch nicht so, wie die Geschichten sie darstellen, aber sie passt atmosphärisch perfekt. Dimmoburgir wirkt wie ein Ort, an dem 13 rastlose Gestalten ungestört wohnen könnten. Ein Ort mit Gängen, die sich verzweigen, mit offenen Räumen, die wie Hallen wirken, mit Felsvorsprüngen, die natürliche Aussichtspunkte bilden. Für die Vorstellungskraft das Ideal. Dass Dimmoburgir heute in vielen Weihnachtsfestivitäten eine Rolle spielt, ist daher kein Zufall. In der Region rund um Mývatn, in der sich das Lavafeld befindet, sieht man im Winter oft Darsteller, die in den Kostümen der Julettes durch die Wege ziehen. Sie kommen dann aus dunklen Felsspalten hervor und verschwinden zwischen Türmen aus Stein. Diese Inszenierungen sind touristisch geprägt, aber sie tragen etwas Echtes in sich. Die Ahnung, dass diese Figuren nicht einfach aus einer Geschichte stammen, sondern aus der Landschaft selbst. In der isländischen Tradition gibt es außerdem ein Element, das oft übersehen wird. Die Julettes sind keine moralischen Richter. Sie bestrafen nicht im klassischen Sinne. Ihre früheren Handlungen drehen sich nicht um Gut und Böse, sondern um Aufmerksamkeit. Sie zeigen, wo Lücken im Haushalt sind, wo Unachtsamkeit herrscht, wo Ressourcen knapp werden könnten. In dieser Lesart sind sie eher Mahner als Bedroher. Und das passt zur Funktion, die sie ursprünglich hatten. Sie spiegeln Bedürfnisse und Schwachstellen wider. Ihr Erscheinen ist ein Hinweis darauf, dass der Winter prüft und nicht straft. Dass sie sich schließlich zu fröhlichen Weihnachtsfiguren entwickelt haben, sagt mehr über die Veränderung der Zeit aus als über ihren Charakter. Mit wachsender Sicherheit, mit besserer Versorgung, mit neuen Bräuchen und Einflüssen aus anderen Ländern wurde aus der dunklen, ernsten Wintertradition eine heitere. In diesem Wandel verloren die Julettes nie ihren Platz. Sie wurden nur heller. Doch an Orten wie Dimmoburgir spürt man noch die Version, die darunter liegt. Eine Version, in der die Brüder nicht als Scherzfiguren erscheinen, sondern als Teil eines Systems von Geschichten, das den Menschen half, mit Unsicherheit umzugehen. Heute kommen die Julettes immer noch in der gleichen Reihenfolge wie in den alten Erzählungen. Der erste taucht am 12. Dezember auf, der letzte am 24. Dezember. Jeder bleibt insgesamt 13 Tage, bevor er sich wieder zurückzieht. Dieses Wandern, dieses Kommen und Gehen erinnert ein wenig an das Ziehen des Winters selbst. Er kommt nicht plötzlich und er geht nicht abrupt. Er legt sich in Schichten über das Land und genau so tun es die Julettes. Sie überlappen, durchdringen sich, entstehen aus Dunkelheit und verschwinden wieder in ihr. Wenn man an einem Winterabend in Dimmoburgir steht und der Wind sich durch die Steinplatten drückt, ist es leicht, sich vorzustellen, wie die Geschichten entstanden sind. 13 Gestalten, die in der Dunkelheit umhergehen, 13 Schatten, die sich bewegen, wenn niemand hinsieht. 13 Figuren, die nicht bedrohlich sind, aber auch nicht ganz harmlos. Sie gehören nicht zur Welt des Tages, und doch sind sie Teil der Welt, die man kennt. Sie sind eine Erinnerung daran, dass die Grenze zwischen dem, was man sieht, und dem, was man spürt, im Winter schmaler wird. Und so wandern die Juliets auch heute noch zuerst in den Geschichten, dann in den Vorstellungen der Menschen und schließlich im Licht der Taschenlampen, die sich im Schneefall brechen. Sie sind die Bewegung im Stillstand, der Atem im Frost, der kleine Schritt im tiefen Dunkeln. Und jeder dieser 13 Nächte trägt ein bisschen von der Unruhe, aus der sie geboren wurden. Und vielleicht ist das der Grund, warum diese Figuren bis heute so lebendig wirken. Sie sind mehr als Folklore, mehr als winterliche Tradition. Sie sind Spuren einer Zeit, in der der Winter nicht nur eine Jahreszeit war, sondern ein Prüfstein. Und genau diese Verbindung zwischen Landschaft, Dunkelheit und den Geschichten, die daraus entstehen, führt zu einer Frage, die größer ist als jede einzelne Legende. Warum braucht ein Mensch überhaupt solche Wintergestalten? Was bleibt von ihnen, wenn man den Mythos abzieht und die Funktion dahinter freilegt? Tim hat sich angesehen, was diese Geschichten über uns erzählen und warum der Winter oft die dunkelsten Figuren hervorbringt.
Wenn wir über Winterlegenden sprechen, dann reden wir nicht über Fiktion, sondern über ein kulturelles Werkzeug. Geschichten wie die von Grüla oder den Jolla Sveina entstanden nicht aus Lust am Erschrecken, sondern aus Notwendigkeit. Der Winter war in früheren Jahrhunderten keine stille Jahreszeit, sondern ein Risiko. Knappe Nahrung, kurze Tage, Krankheiten, Stürme. In Gesellschaften, die von diesen Bedingungen abhängig waren, entstand der Horror als Orientierung, nicht als Unterhaltung. Winterhorror erfüllt dabei eine anthropologische Funktion. Er ist eine Form der Alltagsregulation. Figuren wie Grüla belohnen keinen Gehorsam im modernen Sinn. Sie sichern Verhalten, das überlebenswichtig war. Türen schließen, Vorräte schützen, aufmerksam bleiben. Dass solche Gestalten Kinder ins Visier nahmen, hatte nichts mit Bosheit zu tun, sondern mit Pädagogik in Zeiten, in denen Fehler reale Folgen hatten. Es sind Geschichten, die das Verhalten lenken, nicht die Moral. Dass Grüla und die Juliets diese Rolle einnehmen konnten, liegt auch an der Landschaft, in der sie verankert sind. Dimmuborgir ist kein Ort, der Erklärungen erlaubt. Die Felsformationen erzeugen Echos, Schatten und stille Bewegungen, die man wahrnimmt, bevor man sie versteht. Solche Orte boten schon immer den idealen Nährboden für Erzählungen, die Unsichtbares greifbar machen. Menschen füllen sensorische Ambiguitäten, Geräusche, die keinen Ursprung zeigen, Licht, das sich seltsam bricht, mit Figuren, die eine Bedeutung tragen. Aber Winterhorror ist nie willkürlich. Er folgt Mustern. Fast alle nordeuropäischen Kulturen kennen Gestalten, die im Winter wandern, zählen oder prüfen. Es gibt Perchta, Krampus, die Tomte, die altnordischen Draugar. Die gemeinsamen Elemente sind auffällig. Sie tauchen zur dunkelsten Jahreszeit auf und verschwinden, wenn das Licht zurückkehrt. Diese zyklische Struktur ist kein Zufall. Sie spiegelt die Wahrnehmung des Winters selbst. Ein Prozess, der sich schrittweise verschärft und nur langsam wieder löst. Genau darin liegt die Besonderheit der Jolla Sveina. 13 Nächte, 13 Besucher. Das ist nicht Fantasie, das ist Rhythmus. Der Winter wird erzählerisch in Teile zerlegt, die man aushalten kann. Jede Nacht bekommt ein Gesicht. Und jede dieser Figuren repräsentiert eine Alltagssorge. Nahrung, Ordnung, Geräusche, Wachsamkeit. Aus der Distanz wirken diese Marotten harmlos. Aber in ihrer ursprünglichen Funktion spiegeln sie einen Zustand, in dem man sich keinen Leichtsinn leisten konnte. Der entscheidende Punkt ist, Winterhorror ist kein Gegenteil von Weihnachtsfreude. Er ist ihre Voraussetzung. Das Licht hat nur Bedeutung, weil die Dunkelheit schwer wiegt. Rituale entstehen nicht in Sicherheit, sondern an der Spitze einer Angst, die gebändigt werden muss. Wenn Menschen Lichter entzünden, Fenster schmücken und Geschichten erzählen, dann nicht, weil Dunkelheit romantisch wäre, sondern weil sie überwältigend sein kann. Die Feier ist die Antwort auf die Bedrohung. Heute hat sich das Verhältnis zum Winter verändert. Zentralheizung, künstliches Licht, Infrastruktur. All das nimmt dem Winter seinen Schrecken. Aber diese Geschichten bleiben, weil sie auf etwas Tieferes verweisen. Auf ein psychologisches Grundmuster. Menschen schaffen Figuren, um das Unsichtbare greifbar zu machen und das Unberechenbare zu ordnen. Und Dimmu Borgir ist einer der Orte, die diese psychologische Mechanik besonders deutlich freilegen. Nicht, weil dort tatsächlich etwas lauert, sondern weil der Ort genau jene Elemente in sich trägt, die Geschichten brauchen, um zu entstehen. Dunkelheit, Struktur, Stille, Unschärfe. Vielleicht ist das der wahre Grund, warum Grüner und ihre Söhne bis heute präsent sind. Sie sind keine Fossilien einer alten Mythologie, sondern Erinnerungen an eine Zeit, in der der Winter ein Gegner war. Und an einen Ort, der so aussieht, als würde er diesen Gegner kennen.
Beeindruckend, wie die IsländerInnen so eine Magie in die Weihnachtszeit bringen können, obwohl sie so harte Winterverhältnisse haben, beziehungsweise genau deswegen. Tim, würdest du dir manchmal wünschen, dass es in Deutschland oder in unserer Region mehr solcher Mythen geben würde?
Schon. Ich frage mich halt, womit das zusammenhängt, ob das historisch bedingt ist in Deutschland. Dass man zwar seine Gemeinsamkeiten hat und die teilweise auch kontinental sind, aber dass man durch diese Stammesstruktur auf deutschem oder heutigen deutschen Boden, dass Mythen vielleicht zu lokal waren. Dass man im Teutoburger Wald einen Waldgeist hatte und am Bodensee einen Seegeist und im Laufe der Jahrhunderte in der Bildung des Nationalstaats sich eher auf eben dann doch die gemeinsamen Storys gestützt hat, die aber wenig mythisch sind. Aber ich finde es schon interessant, wenn es mehr davon gäbe, weil es macht auch immer so ein bisschen, ja, so ein Spaß aus, in Anführungsstrichen, wenn man es darauf schieben kann, ne? Wenn dann Weihnachten, wir haben jetzt zum Beispiel ganz neu in Deutschland ja diese Wichtelkultur, das ist, glaube ich, noch nicht allzu alt, dass man vom 1. Dezember bis zum 24., dass über Nacht immer diese Wichtel kommen und irgendwas bauen, ne? Diese Wichtelhäuser. Dass du so eine kleine Tür an die Wand malst und da kommt der Wichtel raus und Eltern können dann über Nacht immer, ne, stellen nochmal so Schüchchen raus oder eine kleine Bank und dass der Wichtel quasi einzieht bis zum 24. und die Kinder freuen sich jeden Morgen. Das ist quasi so eine neue Form von Adventskalender, ne? Man nimmt nichts raus, sondern es wächst immer an, bis der Wichtel ein richtiges Haus hat an Weihnachten und da einzieht.
Guck mal, davon habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Ich glaube, das vielleicht jetzt spezifisch auf unsere Umgebung oder Nordrhein-Westfalen, dass es ja schon damit verbunden ist. Also Island ist ja natürlich irgendwo, ist das vielleicht ein bisschen stereotypisch, aber jetzt im Vergleich zu Deutschland nicht so sehr von der Industrialisierung geprägt, wie jetzt beispielsweise das Ruhrgebiet. Und ich glaube, dass man für solche Mythen auch schon unberührte Natur benötigt irgendwo, ne? Also ich meine, diese Wichtelgeschichte hat ja irgendwo wahrscheinlich auch einen kapitalistischen Hintergrund, wenn das jetzt relativ neu gestartet ist. So. Aus der Umgebung, aus der ich ursprünglich komme, gibt es die Hollen, also die Hollen an den Hollenfelsen. Das ist tatsächlich sogar relativ ähnlich zu Dimmu Borgir, aber um einiges kleiner. Also ich glaube, es gibt schon solche Geschichten, aber die oder sind schwieriger weiter zu vermitteln, wenn man in industrialisierten Umgebungen lebt, was in Deutschland einfach viel der Fall ist, ne?
Ja, wobei vielleicht gar nicht mal, also spielt bestimmt auch eine Rolle, aber ich glaube, dass vielleicht ist es auch durch die kontinentale Lage, dass Regionales sich nicht so leicht durchsetzen kann, sondern eher, ja, also wir können jetzt nicht sagen, zum Beispiel in Sachsen, die haben so ihre Bräuche, weil natürlich dann direkt nebenan Tschechien, Polen, Thüringen, Brandenburg, dass man sich wahrscheinlich einfach durch die Durchmischung auch, durch das einfachere Reisen, man kann nicht so einfach nach Island als, nehmen wir mal das 16. Jahrhundert, brauchst ein Schiff und so weiter. Damals kommt es einfach dann über die Via Regia, Via Imperia von Ort zu Ort reisen, also nicht jeder, aber es war einfacher, sich auszutauschen und dass dann eher das hängen bleibt, was Gemeinsamkeiten sind. Ja, und ich glaube, Industrialisierung, gerade in Deutschland, ist, glaube ich, insofern ein Jahr, dass wir Deutschen ja traditionell recht pragmatisch sind. Hat sowas an keinen Platz wie ein Geist. Kann er arbeiten? Nein. Alles klar. Weg damit. Schicht ist um 20 Uhr.
Schicht ist um 20 Uhr. Ja.
Könnten wir vielleicht irgendwann mal mit aufgreifen, wenn wir auch mal in deutsche Mythen gehen, wie zum Beispiel den Wolpertinger.
Wir können ja vielleicht auch unsere ZuhörerInnen hier an der Stelle mal animieren, uns auch Wünsche zu äußern für die Weihnachtszeit. Falls ihr ein Thema habt, was ihr total gern hören wollen würdet, könnt ihr uns das gerne auf Instagram schreiben. Oder bei Spotify gibt es auch die Kommentarfunktion mittlerweile. Wir freuen uns, wenn wir eure Wünsche erfüllen können.
Auf Instagram Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammen. Dann sehen wir es auch auf jeden Fall, weil wir nicht bei allen Plattformen Kommentare sehen können. Genau, und wenn ihr uns dann da Vorschläge schreibt, was ihr gerne hören wollen würdet und es vielleicht sogar noch nicht auf unserer sehr, sehr langen Liste ist, das sage ich jetzt nicht im Sinne von kein Bock auf eure Themen, sondern keine Sorge, wir sind noch 7 Jahre für euch unterwegs. Wir kriegen die Themen auf jeden Fall alle unter.
Wir sind vorbereitet.
Aber wenn wir dann eure Nachrichten lesen, setzen wir uns zusammen auf die Couch, wir füßeln ein bisschen, weil es ist ja auch kalt, und essen dabei Gummibärchen und andere Snacks. Was wäre jetzt ein guter Übergang? Mir fällt keiner ein, deswegen schneide ich hier ein Geräusch ein. Erstens. Dimmuborgir ist weltweit einzigartig. Das Lavafeld entstand vor rund 2300 Jahren durch einen kollabierten Lavasee. Eine extrem seltene geologische Formation, die in dieser Größe nur in Nordisland existiert.
Zweitens. Grüler ist älter als Weihnachten. Ihre ersten Erwähnungen tauchen im 13. Jahrhundert auf. Damals noch als bergbewohnendes Unheilwesen. Erst Jahrhunderte später wurde sie mit dem Weihnachtswinter verbunden.
Drittens. Die Julelets waren früher furchterregend. Bevor sie 1932 durch Johannes Ürköttlem verniedlicht wurden, galten sie als nächtliche Schrecken, die Höfe ausspähten und Vorräte stahlen.
Viertens. Dimmuborgir galt als Ort der Unruhigen. In lokalen Überlieferungen wird das Lavafeld als Grenzort beschrieben. Ein Platz, an dem die Welt stiller wirkt und Bewegungen wahrgenommen werden, die man nicht klar benennen kann.
Fünftens. Die 13 Nächte folgen einem festen Winterrhythmus. Jede Figur der Jöllasveina kommt und geht nach Plan. Vom 12. bis 24. Dezember. Jede bleibt exakt 13 Tage und bildet so eine erzählerische Struktur, die den dunkelsten Abschnitt des Jahres gliedert.
Manchmal wirken Orte wie Dimmuborgir, als hätten sie ihre eigenen Jahreszeiten. Im Sommer sind sie Landschaft, im Herbst Geschichte, aber im Winter werden sie zu etwas anderem. Zu einem Raum, in dem alte Erzählungen nicht wie Überreste wirken, sondern wie ein Teil der Kälte selbst. Und vielleicht ist das der Grund, warum diese Geschichten bleiben. Nicht, weil wir an Dämonen glauben müssten, sondern weil sie uns daran erinnern, dass der Winter einmal etwas war, das man ernst nehmen musste. Grüler, die 13 Brüder, die Schatten zwischen den Felsen, sind heute Folklore. Ja, aber sie zeigen auch, wie Menschen über Jahrhunderte versucht haben, Dunkelheit zu ordnen. Wie sie Angst in Form gebracht haben, damit sie erträglicher wurde. Und wie Landschaft zu einem Erzähler werden kann, wenn man lange genug hinhört. Wenn ihr also irgendwann im Winter nach Island reist und in Dimmuborgir steht, dann achtet darauf, wie sich der Wind bewegt, wie der Schnee klingt und wie Stille sein kann. Manchmal braucht es gar keine Legende, um zu verstehen, warum Geschichten hier so leicht entstehen. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Island, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt türschlitzschnüffelnd.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So, das ist das.